Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bildung ist in Deutschland ja bekanntlich Ländersache. Trotzdem lohnt sich auch immer ein Blick über den Tellerrand. Was können wir von anderen Ländern lernen, zum Beispiel von unseren Nachbarn in Europa? Polen schafft nämlich gerade die Hausaufgaben an Grundschulen ab und Frankreich ist weit vorne bei der Inklusion von Schülern, will jetzt aber sparen. Zwei Themen jetzt bei uns im Bildungsmagazin. Ich bin Britta Mersch, herzlich willkommen. Zunächst blicken wir aber auf den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in China. Drei Tage ist Olaf Scholz in der Volksrepublik unterwegs. Er trifft Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Und bei einem Besuch an einer Hochschule hat Olaf Scholz jetzt gesagt, dass er auf einen stärkeren Wissenschaftsaustausch mit China hofft. Und das ist eine Aussage, die auch für Verwunderung sorgt. Denn Forschungskooperationen mit China, die stehen zurzeit auch auf dem Prüfstand, weil auch immer die Frage im Raum steht, mit welchem Ziel Forschende oder Studierende aus China eigentlich nach Deutschland kommen, ob sie zum Beispiel gezielt Forschungsergebnisse ausspionieren und weitertragen, denn Forschende aus China stehen auch unter einem großen Einfluss der Regierung. Über dieses Thema möchte ich reden mit meinem Kollegen Steffen Wurzel. Er war lange Korrespondent in China. Ist das, was Olaf Scholz formuliert hat, jetzt eine neue Haltung in der Wissenschaftspolitik? Denn die war ja zuletzt auch von Skepsis geprägt.
Nein, das ist nicht neu. Innerhalb der deutschen Politik ist Olaf Scholz, ich sage es vorsichtig mit meinen eigenen Worten, ist Olaf Scholz nicht als der schärfste Kritiker der chinesischen Staats- und Parteiführung bekannt, sondern eher jemand, der immer versucht, auf den Dialog zu betonen, so möchte ich es sagen. Und dazu kommt, dass diese Aussage, worauf sich das eben in ihrer Anmoderation bezogen hat, ja eben gefallen ist im Rahmen eines Besuchs von Olaf Scholz in China, in Shanghai, ganz konkret an der Tongji-Universität. Bei so einem Besuch ist man natürlich diplomatisch vorsichtig unterwegs. Das muss man einfach voraussetzen. Fachpolitiker, Fachpolitikerinnen aus der Ampelkoalition, aber auch aus der Opposition, die würden das deutlich differenzierter und vermutlich auch deutlich schärfer formulieren. Übrigens auch die Wissenschaftsministerin im Bund, Bettina Stark-Watzinger von der FDP, aber auch Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, die sind ja generell und auch speziell bei diesem Thema Wissenschaftsaustausch deutlich kritischer unterwegs gegenüber Chinas Führung als etwa Olaf Scholz jetzt von der SPD.
Man weiß ja auch tatsächlich, dass die Hochschulen da gerade in so einem Spannungsfeld sind. Also einerseits ist China ein wichtiger Partner und andererseits steht ja immer diese Frage im Raum, warum kommen Forschende oder warum kommen auch Studierende aus China nach Deutschland? Also geht es da wirklich um Spionage? Geht es da wirklich darum, dass Daten für Zwecke verwendet werden, über die die deutschen Forschungsinstitutionen dann gar nicht so nachdenken? Also kann man da grundsätzlich eigentlich eine Linie sehen? Muss es da mehr Vorsicht geben? Wie schätzen Sie das ein?
Also es ist im Grunde genau dieses Wort Spannungsfeld, das Sie nannten, das es auf den Punkt bringt. Man könnte auch sagen, man steckt da in einem Dilemma. Man muss erstmal betonen, und das finde ich wichtig, das Thema, wie gehen wir mit China in der Forschungszusammenarbeit um, das ist nach wie vor in Deutschland unterbelichtet. In anderen Ländern nicht, aber in Deutschland wird das ja überwiegend nur von Fachkreisen diskutiert. In den USA, in Großbritannien, in Australien etwa wird viel intensiver und schon seit längerem drüber gesprochen. Auch natürlich, weil in diesen Ländern die universitäre Bildung viel mehr ein Geschäft ist als bei uns. So, und ich würde schon sagen, dass bei uns noch eine Menge Naivität vorherrscht. Und die ist gefährlich. Also letztes Jahr ging ja durch die Medien zum Beispiel der Fall eines chinesischen Physikers, der lange an der Universität Heidelberg geforscht hat im Bereich der Quantenphysik. Inzwischen ist er zurück in China, arbeitet dort und Recherchen des Netzwerks Korrektiv haben gezeigt, dass diese Forschung zugänglich gemacht wurde dem chinesischen Militär. Und deswegen ist auch dieses Labor dieses Forschers, der im Grunde längste Zeit seines beruflichen Lebens in Heidelberg an der Uni gelebt und geforscht hat, dass dieses Labor auf einer US-Sanktionsliste steht. Also daran sieht man, wie ambivalent eben diese Angelegenheit ist. Die Diskussion, die sich dann vergangenes Jahr entsponnen hat, drehte sich um die ganz konkrete Frage, darf dann zum Beispiel noch so jemand die Honorarprofessur der Universität Heidelberg behalten? Ich muss als Beobachter anerkennend aber auch sagen, es wird etwas genauer hingeschaut, ja, aber eben nicht genug.
Aber was bedeutet das denn jetzt für die Zukunft? Also wenn Olaf Scholz jetzt sagt, er möchte da auch eine stärkere Kooperation in der Wissenschaft. Es gab so einen sorglosen Umgang in der Vergangenheit. Also braucht es da klarere Regeln, bessere Verträge. Was kann man jetzt auch tun?
Also zunächst möchte ich davor warnen, hinter jedem chinesischen Studierenden oder auch jedem und jeder Postdoc-Professor aus China, der oder die in Deutschland unterwegs ist, einen Spion, eine Spionin zu sehen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber man muss eben immer im Hinterkopf behalten, China, die Volksrepublik, ist eine kommunistische Diktatur, in der Lehre und Forschung ausdrücklich nicht frei sind. Ausdrücklich geht auch der Trend in Richtung noch unfreier, in Richtung mehr Abschottung, in Richtung mehr Nationalismus und auch in Richtung mehr Instrumentalisierung der universitären Szene, der Wissenschaft ganz generell durch die Staats- und Parteiführung. Das kann man nicht oft genug betonen. Das ist auch nachlesbar, das kann man auch sich relativ schnell recherchieren, dass die chinesische Staatsführung das auch so formuliert. Sie sieht die Universitäten in China als Mittel, die Bevölkerung zu instrumentalisieren, in die eigene Spur zu bringen, jetzt mal in eigenen Worten. Die Menschen dort werden auch nicht zu freiem Denken erzogen. Und da würde ich schon sagen, dass es in Deutschland nach wie vor zu wenig Verständnis für gibt, dass nämlich das chinesische Wissenschaftssystem völlig anders strukturiert ist und politisch ganz bestimmten definierten Zielen dient und eben nicht der freien Lehre. Also viele Forscher in Deutschland oder auch viele Bildungspolitikerinnen und Politiker in Deutschland ignorieren dieses Faktum und gehen eben davon aus oder tun zumindest so, als sei das ein ganz normaler wissenschaftlicher Austausch. Das ist ausdrücklich nicht so. Und vielleicht noch eine Sache zum Schluss. Man muss aufpassen, dass man bei diesen Diskussionen nicht dem chinesischen Narrativ auf den Leim geht, das so sagt, wir würden ja gerne den Austausch fördern und ihr in Deutschland legt uns Steine in den Weg. Das ist natürlich nicht so, sondern es ist umgekehrt so, dass also der chinesische Wissenschaftsbereich viel, viel restriktiver geworden ist, was Austausch mit demokratischen Staaten angeht. Nur ein Beispiel dafür, wenn man als ausländischer Journalist auf Unikampen gehen möchte, das war vor 5, 6 Jahren noch problemlos möglich. Inzwischen ist das verboten.
Also keine generelle Verurteilung, aber Vorsicht im Aufbau von Wissenschaftskooperationen. Danke, Steffen Wurzel, für diese Information.
Gerne.
Dass alle Kinder gemeinsam lernen, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Immerhin haben sich 186 Staaten darauf geeinigt, die UN-Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen umzusetzen. Die soll verhindern, dass Menschen mit Behinderungen ausgegrenzt werden, zum Beispiel in eigenen Schulformen lernen. Die Regierung in Frankreich, die hat das gemeinsame Lernen sogar zum Leitmotiv des laufenden Schuljahres erklärt. Es lautet L'école pour tous, die Schule für alle. Kinder mit Behinderungen sollen also möglichst eine Regelschule besuchen. Doch jetzt könnten geplante Einsparungen der Inklusion einen Dämpfer geben, berichtet Susanne Krause.
Was die Inklusion von Minderjährigen mit Behinderungen in die öffentlichen Schulen angehe, erlebe Frankreich eine Art lautlose Revolution, erklärte Staatspräsident Emmanuel Macron vor knapp einem Jahr.
Aujourd'hui, l'inclusion scolaire, c'est un budget de 3,5 milliards d'euros dans notre pays.
Unser Budget für die schulische Inklusion beläuft sich auf 3,5 Milliarden Euro. 66% mehr als bei meinem Amtsantritt 2017. Das Resultat? Nun sind 430.000 Schülerinnen und Schüler mit Behinderung an einer Regelschule, fast eine halbe Million, mehr denn je. Die Statistik ist ein Aspekt. Der andere? Minderjährigen mit Behinderung eröffnet die Aufnahme in eine Regelschule ein anderes Leben.
Chaque année 120.000 vies changées au moins.
Vor 5 Jahren wurde die Grundausbildung des Lehrpersonals per Gesetz um ein Sonderpädagogik-Pflichtmodul ergänzt. Im Alltagsbetrieb unersetzlich sind die sogenannten Accompagnement d'élèves en situation de handicap, Begleitpersonen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung. Die gibt es auch in integrativen Schulen in Deutschland. Dort heißen sie Integrationshelfer oder Schulbegleiter. Für deren Kosten kommen in Deutschland private Träger auf, zum Beispiel karitative Dienste. Aktuell im Einsatz sind gut 8.500 Personen. Ein Klacks im Vergleich zu Frankreich. Dort gibt es mehr als 132.000 Begleitpersonen, allesamt unter Vertrag mit dem Bildungsministerium. Kürzlich versprach Ministerin Nicole Belloubet 3.000 weitere Posten. Kein Wunder, meint Benedikt Kehl von APF France Handicap, der größte Verein für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen. Das Schulgesetz von 2019 sichert jeder Familie mit Bedarf das Recht auf eine Begleitperson zu. Falls nötig, lässt sich das problemlos einklagen. Geraume Zeit war der Status dieser Begleitpersonen sehr prekär. Erst seit letztem Herbst können sie Vollzeit arbeiten, wurden Lohn und Ausbildung verbessert. Cécile Stassi ist seit 10 Jahren im Job tätig, derzeit in einer regulären Mittelschule. Unser Schulsystem ist nun auf Inklusionskurs. Das Problem ist, der wurde so rasant entwickelt, dass anfangs nicht genug über unseren Platz, unsere Arbeit nachgedacht wurde, über die Ausbildung des Lehrpersonals. Da bleibt noch manches zu klären. Frankreichs Lehrkräfte seien keinesfalls gegen die Inklusionspolitik, sagt Ghislaine David, Chefin der Gewerkschaft des Grundschullehrpersonals, der FNU-SNUIPP. Wir von der Gewerkschaft denken, dass Integration die Norm sein sollte. Damit es gut läuft, braucht es entsprechende Mittel. Leider aber liegt die durchschnittliche Klassenstärke bei uns im internationalen Vergleich sehr hoch und so können sich unsere Lehrkräfte kaum wirklich um Kinder mit Behinderungen kümmern. Ganz generell wird an Frankreichs Schulen zunehmend um mehr Mittel gestreikt. Umso mehr, seit die Regierung angesichts des Haushaltsdefizits für das Bildungswesen Einsparungen in Höhe von 691 Millionen Euro ankündigte. Besonders betroffen ist das Budget für gewisse Personalgruppen, darunter jene, die Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen betreuen. Das besorgt auch Benedikt Kehl vom Verein für Menschen mit Behinderungen. Seit Monaten berichten uns Familien wieder von Problemen bei der schulischen Integration ihrer behinderten Kinder. Ganz so, als sei ein Rückschritt im Gange. Bevor die Regierung ihre geplanten Sparmaßnahmen publik machte, hatte das Bildungsministerium schon beschlossen, im kommenden Schuljahr 650 Lehrerposten zu streichen, erklärt Gewerkschafterin Ghislaine David. Man sagt uns, im Bereich Begleitpersonal für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf würden keine Posten gestrichen, sondern sogar neue geschaffen. Bezahlt werden sollen die allerdings aus der Reservekasse des Bildungswesens. Das aber könnte die Schulen sehr belasten.
Über den Sinn und Zweck von Hausaufgaben wird ja immer wieder diskutiert. Viele Schülerinnen und Schüler würden sie wohl am liebsten abschaffen. Und der Lernerfolg von Hausaufgaben, der lässt sich auch in Studien kaum belegen. In Polen dürfen sich Schülerinnen und Schüler jetzt freuen. Hier können Grundschulen in Zukunft ganz auf Hausaufgaben verzichten. Das hat die polnische Regierung entschieden. Die will das Bildungssystem modernisieren. Aber die Entscheidung sorgt nicht nur für Erleichterung, sondern auch für kontroverse Diskussionen, zeigt Peter Sawicki.
Viktor und Stanisław haben in diesem Jahr stärker als sonst mit Vorfreude auf die Rückkehr in den Schulalltag nach der kurzen Osterpause geblickt, wie die beiden Drittklässler einer Reporterin des polnischen Fernsehsenders TVN24 gestanden. Wir freuen uns einfach. Ich werde jetzt mehr Zeit zum Beispiel für die Pfadfinder haben. Ich kann jetzt mehr Zeit mit meinen Kumpels verbringen. Für Viktor und Stanisław sowie die insgesamt etwa 3 Millionen Grundschülerinnen und Schüler in Polen bedeutet der 1. April 2024 eine kleine Revolution. Seitdem sind an Grundschulen, in die man in Polen 8 Jahre lang geht, Hausaufgaben stark beschränkt. In den Klassen 1 bis 3 sind sie sogar weitgehend abgeschafft, mit Ausnahme von Übungen für die Feinmotorik wie das reine Schreibtraining. Ab Klasse 4 sind Hausaufgaben nun freiwillig und dürfen nicht benotet werden. Bildungsministerin Barbara Nowacka vom liberalen Bündnis Bürgerkoalition begründete die Maßnahme auch mit einer häufig skizzierten Überlastung jüngerer Kinder in Polen. Das ist eine der Veränderungen, über die wir im Wahlkampf gesprochen haben und die sowohl Eltern als auch junge Menschen erwartet haben. Sie haben mehrfach appelliert, dass polnische Schulen Luft zum Atmen benötigen. Wir müssen uns um das Wohl der Kinder kümmern. Seit langem gelten Lehrpläne an polnischen Schulen als überfrachtet, inklusive oft stundenlange Hausaufgaben. Das belastet vielen Fachleuten zufolge vor allem einkommensschwächere Familien. Sie können sich die in Polen häufig in Anspruch genommene Nachhilfe nicht leisten, weshalb in solchen Familien in der Regel Eltern parallel zu ihrer oft mühsamen Arbeit ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen. Zumindest dies fällt ab sofort weg, was bei vielen gut ankommt. Unter anderem bei Violetta Figur, Grundschullehrerin aus Krakau, die sich im Radiosender Talk FM äußerte. Unseren älteren Grundschülern fällt sicherlich ein Stein vom Herzen, wobei sie bislang schon sehr wenig Hausaufgaben bekamen. In den Klassen 1 bis 3 gibt es bei uns bereits jetzt keine verpflichtenden Hausaufgaben mehr. Wenn sie nun ganz wegfallen, verlieren wir aus meiner Sicht nichts. Wir gewinnen nur. Das sage ich als Lehrerin und als Mutter. Figur sieht, ähnlich wie Ministerin Nowacka, einen positiven Anreiz in der erhöhten Freizeit. Für jüngere Kinder bleibe in einer wichtigen Entwicklungsphase mehr Zeit für Hobbys, persönliche Kontakte und Reflexion, womit die Lust auf Schule zunehmen könnte, so das Argument. Die Peace-Opposition sieht das gänzlich anders und kritisiert die Maßnahme, was kaum überrascht. Doch auch längst nicht alle Lehrkräfte bewerten die Beschränkung von Hausaufgaben positiv. Die Lehrergewerkschaft ZNP hält sie für überstürzt. Auch sehen manche die Gestaltungsfreiheit von Lehrkräften nun zu stark beschnitten. Kritisch äußerte sich auch Grundschuldirektorin Jolanta Gajenska. Das ist eine rein politische Maßnahme. Hausaufgaben gab es immer und sollte es geben. Natürlich sehen das viele Familien unterschiedlich. Doch gerade deshalb sind solche Entscheidungen, die allen etwas aufzwingen, verletzend. Wer außerdem zuvor schon keine Hausaufgaben machen wollte, machte sie bereits nicht. Es ist auch eine Debatte um den richtigen bildungspolitischen Kurs. Wie viel Eigenverantwortung sollte man Grundschulkindern zugestehen? Wie stark auf Disziplin setzen? Direktorin Gajenska stand der früheren PiS-Regierung äußerst kritisch gegenüber, besonders dem als patriotischen Hardliner geltenden Ex-Bildungsminister Przemysław Czarnek. Dennoch plädiert sie nun für ein gewisses Maß an Strenge. Wir wollen Kinder doch auf das Leben vorbereiten. Viele Eltern sagen uns, dass Kinder auch Orientierung, Routinen und Kontrolle benötigen. Wenn sie es nicht gibt, dann lassen sie den Schulstoff oft links liegen. Die neue polnische Regierung hat sich unter anderem auf die Fahnen geschrieben, das Schulwesen umfassend zu modernisieren. Die Reaktionen auf die Beschränkung von Hausaufgaben an Grundschulen zeigen, dass sie dabei auch in eigenen Wählerkreisen nicht auf uneingeschränkte Zustimmung setzen kann.
Reisen, die gehören für viele Berufstätige ganz selbstverständlich zum Job dazu. Bei Pflegekräften aber ist das eher nicht der Fall. Die sind oft in einem Krankenhaus beschäftigt, viele Überstunden inklusive. Daran will eine Pflegekraft aus Baden-Württemberg jetzt etwas ändern. Sie ist nicht mehr fest in einem Krankenhaus angestellt, sondern ist jetzt als Travel Nurse unterwegs, also als Krankenschwester auf Reisen. Wie ihr das gelingt und welche Vor- und Nachteile das Modell mit sich bringt, das erzählt Wolfgang Brauer, der hat sie getroffen.
Seit ein paar Wochen arbeitet Bianca Kohl auf der Intensivstation in einem Krankenhaus in der Nähe von Ulm. Bald wird sie schon wieder in einer anderen Klinik sein, denn sie ist bei einer Zeitarbeitsfirma für Medizin- und Pflegefachkräfte angestellt und wird immer nur ausgeliehen.
In Ulm war ich in zwei Häusern, im Allgäu, dann südlich von Bayern, an der Nordsee, an der Ostsee. Also es war mein Wunsch, einfach auch mal in Häuser und in Ortschaften zu schauen, wo ich jetzt halt nicht für hinziehen würde.
Die 38-jährige Karlsruherin hat dort am städtischen Klinikum gelernt und ging dann ans Uniklinikum nach München, weil sie in ihrem Beruf weiterkommen wollte. Aber der Alltagsstress in der Pflege nahm immer mehr zu.
Und ich muss mich auch selbst schützen. Viele, viele Überstunden gemacht. Bis 22 Uhr am Abend geblieben, obwohl bis 16 Uhr mein Dienst ging. Also habe ich für mich dann die Entscheidung getroffen, ich muss was ändern. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das ändern? Also raus aus diesem Hamsterrad, aus diesem nur noch arbeiten.
Für ihr Zusatzstudium in BWL ließ ihr die Arbeit in einer Uniklinik keinen Freiraum mehr. Also kündigte sie und ging zur Zeitarbeitsfirma Doctari, die sie an Kliniken ausleiht.
Bei der Zeitarbeit ist das möglich, weil ich von vornherein mein Stundenpensum mit der Zeitarbeit verhandle. Ich sage halt zum Beispiel 120 Stunden und das wird an die Klinik so weitergegeben. Das gibt einen Vertrag und der wird so eingehalten.
So arbeitet Bianca Kohl jetzt eine Woche und hat dann wieder eine Woche frei, die sie zu Hause verbringt. Dieses Leben gefällt ihr, auch weil sie an ganz unterschiedlichen Kliniken viel lernen und wiederum auch ihr Wissen an ganz viele Kolleginnen und Kollegen weitergeben kann. Aber es hat auch Nachteile.
Ein Nachteil ist einfach, dass wenn man jetzt zum Beispiel in der Nordsee eingesetzt ist, mal 800 Kilometer weg ist von zu Hause, das löst so ein bisschen Stress in mir aus, zu wissen, ich kann jetzt einfach mal 10 Tage gar nicht nach Hause. Und der andere Teil ist auch dieses, man ist halt nicht so ganz im eigenen Leben. Freunde grillen, Freunde kochen, und ich bin halt nicht dabei.
Und eine Familie mit Kindern sei so gar nicht möglich. Wohl auch deshalb gibt es bisher nur ganz wenige Krankenschwestern, die so arbeiten, weiß Susanne Grube. Sie leitet bei der Doctari Personalvermittlung, bei der Bianca Kohl angestellt ist, die Vermittlung der Pflegekräfte.
Es sind ja nur sehr wenige Pflegekräfte überhaupt in der Zeitarbeit. Also wir reden von maximal 3%. Also viele Pflegekräfte gehen in die Zeitarbeit, weil sie sich verändern wollen. Sie suchen mehr Wertschätzung, sie suchen mehr Flexibilität, sie suchen mehr Herausforderungen, was auch immer.
Und so reizvoll die ständig neuen Orte, andere Kolleginnen und Kollegen sowie immer neue Herausforderungen auch sind. Bianca Kohl will nicht ewig als Krankenpflegerin in der Zeitarbeit arbeiten. Ende des Jahres beendet sie ihr BWL-Studium. Irgendwann will sie mit diesem Wissen und ihren Erfahrungen als Krankenschwester vielleicht im Management einer Klinik arbeiten.
Aktuell bin ich glücklich und auch immer noch zufrieden. Und ich werde auch, glaube ich, rückwirkend immer sagen, es war einer meiner besten Zeiten. Aber auf Dauer wird sich natürlich auch für mich was ändern. Auch ich möchte natürlich mal ankommen und auf mein eigenes Beziehungsleben schauen. Und da darf ich das dann schon angehen, ja.
Und es gibt noch gute Nachrichten zu den Auszubildenden in Deutschland. Azubis werden ja dringend gesucht und die Zahl der Ausbildungsverträge ist leicht gestiegen. Rund 480.000 Azubis haben im vergangenen Jahr einen neuen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Das sind rund 10.000 mehr als im Jahr davor. Das teilt das Statistische Bundesamt mit. Die Zahl der Azubis steigt damit kontinuierlich an. Aber es gibt immer noch Nachholbedarf, denn vor Corona gab es noch deutlich mehr Ausbildungsverträge. 2019 haben mehr als 510.000 Azubis eine Berufsausbildung aufgenommen. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Nachmittag.